Amcha Yisrael Yibane, Gottes Volk Israel bleibt bestehen, ein Traditional aus Israel und hiermit Stichwortgeber für ein Programm, das zweimal Israel in seinem Titel trägt. Was es damit auf sich hat, seien Sie gespannt. Ute Zintara wird Ihnen dieses Geheimnis gleich lupfen. 4 Flugstunden ist es entfernt, das Land Israel. Es ist ein attraktives Reiseziel, weil dieses kleine Land mit einer großen Fülle an eindrucksvollen Landschaften, mit vielen historischen Steinen und einer langen, sehr wechselvollen Geschichte aufwarten kann. Israel ist auch ein beliebtes Reiseziel von Christen, die dort die Spuren verfolgen wollen, die ihr Namensgeber Jesus Christus vor 2000 Jahren dort hinterlassen hat. Zu den Spurensuchern gehörte ich auch. Meine Reise war im März, April dieses Jahres und der Veranstalter war Dienste in Israel. Das ist ein Werk, das junge Leute für 6, 9 oder 12 Monate als Volontäre nach Israel schickt. Dort pflegen und betreuen sie in Sozialeinrichtungen alte, kranke und behinderte Menschen. Ihren Dienst verstehen sie als Brückenbauerdienst, nämlich als Brückenbauer zwischen Christen und Juden, zwischen Deutschen und Israelis, zwischen Jungen und Alten. Darum trägt Dienste in Israel auch den Untertitel Hagoschrim, Brückenbauer. Von einer Reise durch Israel soll also an dieser Stelle berichtet werden. Das Besondere an ihr war, sie wurde begleitet von einem Mann namens Israel, von Israel Jaos. Der Mensch hinter diesem Namen? Ein heute 82-jähriger Deutscher, der in Gelsenkirchen geboren wurde, der später das KZ Bergen-Belsen überlebt hat und der seit der Staatsgründung 1948 in Israel lebt. Israel Jaos liebt und kennt sein Land und er kennt die Bibel. Es ist spannend und sehr bereichernd zu erleben, wenn er beides zusammenbringt. Wie das klingt, davon können Sie im Folgenden einen Eindruck bekommen. Mit Israel durch Israel also. Und die erste Station ist Kapernaum. Da standen wir unter Bäumen, in dessen Ästen es nur so von Vögeln zwitscherte.
Ich möchte wieder einen Text vorlesen. Entschuldigen Sie, dass ich das jetzt mache, weil ich da was zu kommentieren hätte. Und zwar aus Johannes 6. Danach ging Jesus ans jenseitige Ufer des Sees von Tiberias. Ja? Schon der Name See von Tiberias. Die Stadt Tiberias ist nicht so alt, ist nur 2000 Jahre alt. Wurde gegründet im Jahre 19 von Herodes Antipas. Diesen Herodes, den Sie am besten kennen, von der den Johannes den Täufer enthauptet hat. Aber er hatte seinen Sitz in Tiberias und hat die Stadt da gebaut und nach dem Kaiser seiner Zeit genannt, Tiberius. Also wenn hier steht, ans jenseitige Ufer, diesseits ist dann Tiberias, ja? Diesseits, wenn wir in Tiberias wohnen, jenseits ist da, wo wir wohnen oder auch hier, ja? Es folgte ihm aber viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die an den Kranken tat. Und dann ging er den Berg hinauf und setzte sich mit seinen Jüngern. Etwas weiter heißt es, es war aber viel Gras an dem Ort. Wir haben auch heute sehr viel Gras gesehen, ja? Weil 8 Monate im Jahr ist kein Gras hier. 8 Monate im Jahr kein Tropfen Regen. Ist alles verdorrt und alles Distel. Es war aber viel Gras an den Ort. Also wann war das? Welche jetzt. Jahreszeit?
Ja.
Jetzt, ja? Um diese Zeit, genau um diese Zeit. Ach ja, so steht es ja auch. Es war aber das Pascha nahe, das Fest der Juden. Ja? Er weiß es ganz genau, Johannes. Ja? Genau vor dem Pascha. Dann ist es hier grün. Im Laubhüttenfest ist es einmal trocken, den anderen nicht. Ja? Und dann kommt die Speisung der 5000. Bei Johannes wird dann hier erzählt. Und dann kommt die Geschichte, dass Jesus wandelt auf dem See. Als es aber Abend wurde, ging sein Jünger an den See hinab, stiegen ein Schiff und wollten ans jenseitige Ufer des Sees nach Kapernaum fahren. Und dann Jesus wandelt auf den See. Und dann kommt eine längere Rede, Bildrede über das Brot des Lebens. Ich lese sie nicht vor, nur einige Zeilen. Ja? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter es gegessen haben und hernach doch gestorben sind. Das war das Manna, ja, das vom Himmel kam und hernach doch gestorben sind. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Dies sprach er, als er in der Synagoge in Kapernaum lehrte.
Und just an diesem Platz standen wir. Israel Jauers war das mit einem Ausschnitt aus Johannes 6. Einige Reisestationen weiter kamen wir zum Jordan, und zwar in die Nähe der Stelle, wo der Fluss ins Tote Meer mündet.
Wir werden sehen, dass wir hier stehen, vielleicht an dem bedeutendsten Ort der Weltgeschichte überhaupt. Wenn es schon ein Ort ist, der vielleicht noch bedeutender ist, der Teutoburger Wald. Aber sonst wüsste ich keinen. Und wie werde ich das entwickeln, diesen Gedanken? Nach der 40-jährigen Wüstenwanderung, nach der biblischen Geschichte, mit dem Auszug aus Ägypten, kamen die Stämme Israels in einen großen Bogen um das Land, durch das Gebiet, das heute Jordan heißt. Und dann landeten sie hier gegenüber in dem Tal von Moab und lagerten da. Und bevor es weiterging, auf Geheiß Gottes, sollte Mose einen hohen Berg besteigen, um das gelobte Land zu sehen. Er durfte nicht über den Jordan ziehen. Und Gott zeigte ihm das gelobte Land. Ich lese mal vor, wie die Bibel uns das beschreibt im 5. Buch Mose 34. Und Mose stieg aus den Gefilden Moabs auf den Berg Nebo, auf den Gipfel gegenüber Jericho. Genauer können wir es nicht haben. Hinter uns Jericho, gegenüber in der Bibel ist immer vor, also gegenüber Jericho. Und der Herr ließ ihn das ganze Land schauen. Gilead haben wir ja heute gesehen, ja? Bis Gen Dan, hey, da waren wir auch gestern. Ganz Naphtali und das Land Ephraim und Manasse, das ganze Land Juda bis an das westliche Meer, das Mittelmeer, das Südland, die Wüste, wo wir noch hinkommen werden auf dem Weg nach Elat, und die Jordanaue, die Talebene von Jericho. Und der Herr sprach zu ihm: Dies ist das Land, das ich Arafat, Isaac, nein, das ist das Land, Entschuldige, ja, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach: Deinen Nachkommen will ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen schauen lassen, aber dort hinüber sollst du nicht kommen. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb daselbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Im Hebräischen, wenn man das liest, steht da buchstäblich auf den Mund des Herrn, als ob Gott selber ihm einen Todeskuss gegeben hat, ja? Nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tale im Lande Moab, und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Mose war 120 Jahre alt, als er starb, seine Augen waren nicht trübe geworden und seine Frische war nicht gewichen. Und die Israeliten beweinten Mose in den Gefilden Moabs 30 Tage lang. Dann waren die Tage des Weinens und der Trauer um Mose zu Ende.
Eine bedeutsame Stelle war es also, an der wir standen. Bedeutsam nicht nur für Mose, wie gehört, sondern auch für Elia, für Jeremia, für David und für Johannes den Täufer.
Johannes der Täufer stand nicht irgendwo in der Wüste und wartete da, bis da zufällig jemand vorbeikam. Wir würden heute sagen, er stand an der Brücke, da, wo man vorbei muss, wenn man von Jerusalem nach Amman geht oder zurück. Auch heute nicht weit von hier ist der Übergang, ja? An der Brücke, da an den durchwartbaren Ort, wo man vorbei muss. Und da hält er die Leute an, die auf dem Wege sind, nach drüben oder zurückkehren. Tut Buße, lasst euch taufen, ja? Und ihr werdet gerettet werden. Und dann ist es auch da, an dieser Stelle, dass Jesus getauft wurde von Johannes der Täufer. Es ist also an dieser Stelle, dass Jesus die Worte hört: Du bist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe. An diesem Moment bekommt er den Auftrag,
die Botschaft in die Welt zu schicken. An dieser Stelle, ja, das haben wir gesagt, im Alter von 30. An dem Moment, ja, wo er sich taufen lässt, der Auftrag vom Himmel her, du bist mein geliebter Sohn, und den Auftrag, die Botschaft in die Welt zu bringen, und dann geht es auch direkt nach Kapernaum, wie wir das schon erklärt haben. Psalm 122, unsere Füße stehen in Jerusalem. Ich möchte noch einen biblischen Text vorlesen aus Psalm 48 am Ende. Umkreiset den Zion, umwandelt ihn und zählt seine Türme. Beachtet sein Bollwerk, durchwandert seine Paläste, auf das ihr erzählet dem künftigen Geschlecht. Dies ist der Herr, unser Gott, auf immer und ewig. Er wird uns leiten. Das ist unser Programm für heute und auch für morgen und die nächsten Tage in Jerusalem. Zählet seine Hotels, nicht Hotels, seine Paläste, seine Bauten, seine Bauwerke. Und das, was da natürlich am meisten auffällt, ist diese goldene Kuppel, die wir da sehen.
Israel Jaos, beim Blick vom Ölberg herunter auf die Altstadt von Jerusalem. Die goldene Kuppel des Felsendomes. Sie dominiert natürlich das Bild, zumal wenn die Sonne darauf scheint. Ins Auge fällt aber auch die Stadtmauer mit ihren Toren und dem einen verschlossenen Tor, dem goldenen Tor. Aber warum ist es verschlossen? Israel Jaos wusste natürlich die Antwort auf diese Frage und gab sie uns, indem er zu seiner Bibel griff.
Ich erzähle mal, was der Prophet Ezechiel über die Zukunft schreibt. Er lebt damals in Babylon und er sieht vor Augen, der Tempel ist ja zerstört, der erste, und er sieht vor Augen einen zukünftigen Tempel und er beschreibt in Einzelheiten diesen zukünftigen Tempel. Und der Engel Gottes zeigt ihm. Und so heißt es im 44. Kapitel. Hierauf führte er mich zurück gegen das äußere Tor des Heiligtums, das nach Osten gerichtet war. Schauen wir mal. Das äußere Tor des Heiligtums nach Osten gerichtet war. Es war aber verschlossen. Da sprach der Herr zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben, es darf nicht geöffnet werden und niemand darf durch dasselbe hineingehen, weil der Herr, der Gott Israels, hier eingezogen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Nur der Fürst darf eben, weil er Fürst ist, sich hier niederlassen zum Opfermahl vor dem Herrn. Durch die Halle des Torbaus soll er reinkommen, auf denselben Weg wieder hinausgehen.
Wir sind dann hineingegangen in die Jerusalemer Altstadt und durch mancherlei winklige, enge Gassen schließlich zur Klagemauer gekommen.
Normalerweise betet man im Judentum dreimal am Tag. Morgen, Nachmittag und abends. Jetzt ist das Morgengebet schon längst vorbei. Das Nachmittaggebet ist erst um 5 Uhr, das Abendgebet um 6:30 oder so etwas. Ja, sodass die Leute, die zum Beten kommen, jetzt nicht da sind, außer wenn etwas zu feiern ist. Ja? Wie wir gesehen haben, die Kinder, die da standen, ja, die haben lesen gelernt. Ist die erste Klasse eine Schule, eine religiöse Schule in Jerusalem, die erste Klasse und das Lesen gelehrt haben und hier in einer Zeremonie ein Gebetsbuch bekommen, geschenkt. Sie sind 6 Jahre alt. Ja? Und auch in diesem Vortrag all die Texte, die ich schon mal erwähnt habe, die über Sehnsucht nach Zion, über Sehnsucht nach der Erlösung reden, über die Hoffnung, dass bald in unseren Tagen der Tempel wieder erbaut wird und Gottes Anwesenheit spürbar ist. Und all diese, ja, hat er noch mal vorgetragen. Und dann haben sie wohl getanzt und gesungen. Und vielleicht kennen wir auch noch ein Stückchen Schokolade nachher. Das macht das Leben immer süß. Ja? Also wenn man nicht beten braucht, ja, weil man schon gebetet hat, dann kann man immer hier die Psalme rezitieren. Ja, und das ist wahrscheinlich das meiste, was die Frauen und Männer da getan haben, Psalme zu rezitieren. Ja, es heißt ja, dass die Psalme von König David geschrieben worden sind.
Und mit den 150 Psalmen hat man dann sozusagen das Liederbuch der Juden in der Hand. Die Klagemauer in Jerusalem, genauer die Westmauer des Tempelberges. Dieser Ort ist für Juden ein zentraler, wichtiger Ort, wenn nicht der wichtigste. Er ist der Ort der Sehnsucht.
Stellen Sie sich mal vor, ein Jude kommt ins Heilige Land. So wie alle Pilger, die hier kommen, ist er auf der Suche. Jeder Pilger sucht etwas, ja? Die Verbindung herzustellen mit dem, was er glaubt und hofft und die Orte, die er besucht. Stellen Sie vor, ein jüdischer Pilger kommt nicht heute hier, wo es ein Staat Israel existiert, aber vor 100 Jahren, vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren. Und er ist auf der Suche. Was findet er hier? Eine türkische Provinz, Kamele, Araber, Beduinen, Kirchen, Ruinen von Synagogen, Ruinen von Moscheen. Alles, was er da findet. Aber wo ist das Land seiner Träume, seiner Hoffnung, seiner Zuversicht, seiner Vergangenheit? Wo ist das Land von Abraham, Isaac und Jakob? Tja, da gibt es vielleicht 2, 3 Orte, wo er das Gefühl hat, ich bin doch richtig gelandet. Ich bin nicht irgendwo in einer türkischen Provinz gelandet. Das dürfte sein in Hebron, bei den Gräbern von Abraham, Isaac und Jakob, die gezeigt werden. Das könnte sein bei dem Grab von Rachel auf dem Weg nach Jerusalem. Und das wäre also hier. Ja? Also wenn er hier kommen würde, dann würde er das Gefühl bekommen, ja, ich bin doch richtig. Schau mal, wenn diese Steine reden könnten, die 2000 Jahre alt sind, die noch als die Steine reden, die können noch erzählen von dieser großen vergangenen Zukunft, als Israel nicht verstreut war zwischen den Völkern und verfolgt, sondern im eigenen Lande lebte, mit einem eigenen König und einem eigenen Tempel und der Gott Israels da thronte. Ja? Wenn diese Steine reden könnten, die könnten noch was sagen von dieser großen vergangenen Zukunft. Aber dann würde ein gläubiger Jude sagen, wenn das alles wahr geworden ist, was die Propheten der Bibel prophezeit haben über den Untergang von Jerusalem wegen der Sünden des Volkes, dann muss ja auch wahr werden, der zweite Teil dieser Prophetien, die reden, dass einst Gott Gnade für Recht gelten lassen wird, er die Zerstreuten, die Verbannten wieder sammeln wird und wieder den Tempel in Jerusalem aufbauen wird und das Königreich Davids wiederherstellen, sodass diese Steine nicht nur ein Symbol sind von einer großen Vergangenheit, sondern auch ein Symbol von einer großen, verheißenen Zukunft. Auch hier, wie wir am Ölberg gesagt haben, für den Juden begegnen sich hier die Vergangenheit und die Zukunft. Und so kommt er hier, um sich irgendwie zu identifizieren mit diesem Gefühl, ja, wir sind am richtigen Ort, wenn die Steine reden könnten. Vor allem, wenn sie die Frauen gesehen haben, die den Wand betasten, ja? Also vielleicht gesehen, die Damen da, dass sie die Wand betasten, als ob sie da den tastbaren Beweis suchen von alles, was sie glauben und hoffen und träumen. Nehmen wir aber mal einen Fall von einem Juden, der aus Australien kommt heute. Er hat sein Geschäft da. Er vergisst fast, dass er Jude ist vielleicht, weil seine Umgebung christlich ist und australisch. Und er kommt hierher, in diesem Land. Und dann wird ihm auch sein Weg nach Jerusalem führen. Und dann wird ihm auch sein Weg zur Westmauer führen. Und wenn er da steht, auch wenn er nicht so ein orthodoxer, gläubiger, treuer Jude ist, dann wird ihm doch etwas bewegen müssen. Denn er wird doch wohl an seinen Vater denken, der vielleicht doch gebetet hat 3-mal am Tag um diese Hoffnung. Oder sein Großvater oder sein Übergroßvater. Und dann müsste er sich ja fragen, was tue ich hier? Warum bin ich es gerade, dass ich hier stehe? Ich stehe nicht hier für mir selber, für meine Eltern, für meine Ahnen, vielleicht für meine Gemeinde, die das nicht erleben konnte. Ja, und dann ist das doch ein Erlebnis, auch wenn er nicht so ein gläubiger Jude ist, ein Erlebnis, dass was hat er, dass er nach 2000 Jahren hier stehen darf, wo keiner seines Volkes gestanden hat oder seine Vorfahren. Und das kann auch einen nicht religiösen Juden sehr innerlich bewegen. Und das tut es auch.
Abschied von Jerusalem. Die Fahrt war nicht lang und wir fanden uns in der Wüste wieder, auf dem Felsen Massada am Toten Meer. In den Bibeltexten, die uns Israel Jauers an diesem unwirtlichen Ort las, erwartete uns ein eindrückliches Kontrastprogramm.
Wir sind jetzt durch diese Wüste gefahren an einen der kältesten Tage des Jahres. Normalerweise ist es 40 Grad im Schatten. Und wir sind mit einem komfortablen Bus gefahren, mit Aircondition, wenn es muss. Und wir sind über einen Weg gefahren, der 30 Jahre alt ist oder sowas. Aber stellen wir vor, wir wären in früheren Zeiten hier gewandert, durch eine undurchdringbare Wüste, in der Hitze des Tages, kochend heiß, auf unsere Latschen und wandern und wandern. Und auf dieser Seite eine unherbergsame Wüste mit vielleicht etwas Schlangen und Skorpionen, aber sonst nicht viel wildes Getier, oder vielleicht auch Wölfe und Tiger, aber sonst nichts. Und auf der anderen Seite das Tote Meer, was völlig tot ist. Kann man sich einen unherbergsameren Ort in der Welt besser vorstellen?
Kaum.
Nicht nur von Mensch und Gott verlassen, von Gott verflucht. Denn Sodom und Gomorra, der See ist ja entstanden anstatt diese sündige Städte, ja? Sodom und Gomorra. Also schlimmer kann man sich nicht vorstellen. Und gerade dieses Gebiet nimmt der Prophet als ein Beispiel der Heilszeit am Ende der Zeiten. In seiner Vision sieht der Prophet Ezechiel eine Quelle, die entspringt unter der Schwelle des Heiligtums in Jerusalem. Und das Wasser der Quelle wird zu einem Strom, der in östlicher Richtung, also östlich von Jerusalem, durch diese Wüste herunterschlängelt und sich ergießt im Toten Meer. Das sieht er in seiner Vision. Der Engel Gottes zeigt ihm diesen Fluss. Ich lese mal vor. 47, Ezechiel. Dann führte er mich am Ufer des Flusses wieder zurück. Als ich nun auf dem Rückweg war, sah ich am Ufer des Flusses auf beiden Seiten sehr viele Bäume stehen. Da sprach er zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Landstrich, also östlich von Jerusalem, strömt dann hinab in die Steppe, das ist der Grabenbruch, wo wir drin sind, ja, und ergießt sich ins Tote Meer, in die salzige Flut, und die Flut wird gesund. Und alle lebende Wesen, alles, was dort wimmelt, wohin immer der Fluss kommt, das wird leben und die Fische werden sehr zahlreich sein. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, wird das Wasser der Salzflut gesund. Und es werden Fischer an ihm stehen. Von En-Gedi, ich wiederhole, von En-Gedi bis En-Eglaim, die nächste Quelle, wird man die Fischernetze ausbreiten. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, so zahlreich wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und Tümpel aber werden nicht gesund werden. Sie dienen der Salzgewinnung. Und an diesem Fluss, auf seinen beiden Ufern, werden allerlei Bäume mit essbaren Früchten wachsen. Ihre Blätter werden nicht verwelken und ihre Früchte werden nicht alle werden. Je in ihrem Monat werden sie frische Früchte bringen. Denn ihr Wasser quillt aus dem Heiligtum hervor, ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Und dieser Text, auf diesen Text basiert sich ein Kapitel aus der Offenbarung, und zwar das letzte Kapitel von Offenbarung von Johannes. Ich lese mal vor. Und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, klar wie Kristall, der vom Throne Gottes und des Lammes ausging. Inmitten ihrer und auf beiden Seiten des Stromes standen Bäume des Lebens, die 12 Früchte tragen, indem sie jeden Monat ihre Frucht bringen. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und nichts dem Fluch Verfallenes wird es mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit.
O See Shalom, der du Frieden schaffst in der Höhe, gib deinen Frieden auch auf Erden deinem Volke Israel. Durch Israel, mit Israel, mit Israel Jaos. Bei der Begegnungsreise, veranstaltet von Dienste in Israel, war er ein sehr kundiger Begleiter. Immer hatte er seine Bibel dabei, um zu dokumentieren, wie die beiden zusammengehören. Das Land, das Heilige Land und die Heilige Schrift. Davon konnten sie sich in diesem Programm beispielhaft überzeugen. Ute Zintara, die diese Töne für sie eingefangen hat, hat es jedenfalls als sehr inspirierend erlebt. Ich hoffe, Ihnen ist es ähnlich gegangen. Shalom.